Wir haben diese Woche den Abschnitt Chayesara. Wiederum, Chayesara ist auch so eine sehr themenreiche Parasha. Wir haben in Chayesara selbstverständlich den Tod von Sarah, ihre Beerdigung, dazwischen die Verhandlungen, damit klar wird, wo sie beerdigt wird. Also es gibt diese Verhandlungen, um Maratha Machpelah zu kaufen. Sarah wird beerdigt. Und dann kommt der metaphorische Vorhang, kommt nach unten, steigt wieder hinauf. Wir haben eine neue Szene, nämlich Avram sucht einen Schiduch für Yitzhak. Und da haben wir bis zu Ende der Parasha erstens den Auftrag des Diener Abrahams, um für Yitzhak eine Frau zu suchen. Und dann, wie er nach Haran reist und wie er in Haran ist, dann spricht, dann betet der Diener vor Gott. Er wird ein Zeichen setzen, er wird von einem Mädchen etwas verlangen. Und wenn sie das tut, dann ist das die Richtige. Dann ist er sicher, das ist die richtige Frau. Er belohnt sie, er geht mit ihr nach Hause, er erzählt das Ganze der Familie, bis er sie dann mitnimmt bis zu Yitzhak. Das ist so ungefähr die Parasha, kurz gesagt. Was uns heute bewegt, sind zwei verschiedene Abschnitte hier. Beide in der Geschichte der Suche nach der Frau für Yitzhak. Die erste ist, Abraham beauftragt seinen Diener. Und wie er ihn beauftragt, sagt der Diener, ich mache es gerne, aber Vayomer Elav, er sagt zu, Entschuldigung, hier, Vayomer Elav Eved, der Diener sagt zu Abraham, Ulai lo tove haishala leches acharai laretz azot. Vielleicht wird diese Frau gar nicht mitkommen wollen zu hier. Ich gehe zu deiner Familie, wie du von mir verlangst. Aber vielleicht will die Frau dann gar nicht mit mir mitkommen. Was mache ich dann? Darf ich eine lokale Frau suchen? Entschuldigung, eine lokale Frau willst du nicht. Darf ich deinen Sohn hinbringen? Darf ich deinen Sohn dorthin mitnehmen? Und dann sagt Abraham, nicht nur, dass er nicht darf, sondern es wird sehr, sehr stark betont, Hishamer lecha, behüte dich, sowas zu tun. Mach das überhaupt nicht. Oder in der Übersetzung, die wir hier sehen, on no account must you take my son back there. Also es steht außer Frage, sowas gibt es nicht. Yitzhak geht nicht, ja, geht nicht nach Haran. Und dann sagt er, Hashem Elokei Hashemaim, der ewige Gott Allmächtige des Himmels, der Shalekachani Bevet Avi, der mich von meinem väterlichen Haus genommen hat, um Eretz Muladeti und von meinem Geburtsland, Basher di Bali, der mit mir gesprochen hat, ja, Basher Nish Bali, der hat mich beschworen, mir geschworen, Lemor zu sagen, Nezaracha etzenet Aretz Azot, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Er wird seinen Engel vor dir senden und sorgen, dass alles gut ist. Von dort nimmst du für meinen Sohn eine Frau. Schauen wir mal, was Rashi sagt. Mibet Avi hat mich von meinem väterlichen Haus genommen, sagt Rashi. Eine kleine kurze Interpretation in einem Wort. Was heißt, Gott hat mich von meinem väterlichen Haus genommen, von Haran, um Eretz Moladeti, von meinem Geburtsland, sagt Rashi, mir Ur Kasdim, von Ur Kasdim. Man könnte sich vorstellen, dass wenn Rashi sich so kurz fasst, dass es ja kaum etwas gibt zu kommentieren. Ja, was soll man hier denn sagen? Aber dem ist nicht so. Zwei der großen Superkommentaren von Rashi diskutieren hier, also diskutieren ist das falsche Wort, weil der eine früher lebte, der andere später, aber haben hier eine Meinungsverschiedenheit, wie das hier zu interpretieren. Rabbi Eliyahu Mizrachi ist der Meinung, dass Rashi hier betont, Me'eretz Moladeti, mein Geburtsland, das ist Ur-Kastim, weil, so Rabbi Eliyahu Mizrahi, weil Abraham nicht wusste, dass sein Bruder es nach Haran geschafft hatte. Er dachte, die Familie ist noch in Ur-Kastim. Und deshalb sagt er, mich hat Gott aus Haran hierher gebracht, aber zuvor aus Ur-Kastim, das sind die Städte meiner Familie. Und der Diener Abrahams, als er reist eigentlich nach Ur-Kastim, nicht nach Haran, sondern nach Ur-Kastim. Und aber, weil Haran auch erwähnt wurde, bleibt er in Haran stehen und entdeckt, dass die Familie Abrahams dort angekommen ist. Das ist die Interpretation von Rabbi Eliyahu Mizrahi. Maharal ist damit überhaupt nicht glücklich. Er findet eigentlich, dass das ein ganzes Unding ist als Interpretation. Er sagt, das geht gar nicht. Abraham wusste wohl, dass er ist mit seiner Familie zusammen nach Haran gereist. Ja? Er ist zusammen nach Haran gereist und deshalb wusste Abraham, dass seine Familie in Haran ist. Also ich sage mal kurz, für Rabbi Eliyahu Mizrahi ist das, als Abraham sagt, du nehme eine Frau für meinen Sohn Misham, meint er damit sein Geburtsort Ur-Kastim. Wie gesagt, denkt Maharal, das sei Unsinn. Und ich nütze hier dieses Wort Unsinn, weil Maharal sich tatsächlich mit einem scharfen Wortfall ausdrückt. Er sagt, das ist bestandlos. Das ist ja, wir kennen das schon von Ramban. Ramban hat sehr viel Respekt für die Leute, die er zitiert. Aber ab und zu weiß Ramban ganz, ganz genau, wie sich sehr scharf auszudrücken. Nicht immer zeigt er den großen Respekt, den er für all diesen Leuten hat. Er zeigt es immer wieder. Trotzdem, wenn er mal richtig eine Erklärung nicht mag, dann sagt er uns das auch. Und genau das tut Ramban, tut der Maharal hier. Maharal muss aber auf der Frage von Rabbi Eliyahu Mizrahi antworten, die übrigens nicht einmal die Frage von Rabbi Eliyahu Mizrahi ist, sondern es ist die Frage von Ramban. Weshalb in diesem Kontext Rashi Ur-Kastim erwähnt, weil Abraham sein Geburtsort erwähnt. Aber wozu? Ja? Und wir haben vor genau einem Jahr uns mit diesem Ramban auseinandergesetzt. Weil an dieser Stelle Ramban diese Frage nutzt, um zu behaupten, nein, nicht genau in dieser Parasha war es, aber auch in dieser Parasha, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr, sagt Ramban, Abraham ist eigentlich gar nicht in Ur-Kastim geboren. Abraham ist in Haran geboren. Und die Familie reiste dann nach Ur-Kastim, dort blieb sie viele Jahre. Und als Abraham dann Ur-Kastim verließ, also Terach Ur-Kastim verließ, dann kehrten sie zum Geburtsort Abraham, also zur früheren Wohnstätte zurück. Das ist die Antwort von Ramban. Aber Maharal verteidigt Rashi. Das heißt, er erklärt Rashi. Und Rashi ist bekanntlich ja der Meinung, dass Abraham in Ur-Kastim geboren ist. Also für Ramban hat eine gute Antwort. Er sagt, ja, für mich ist kein Problem. Abraham erwähnt seinen Geburtsort, weil er eben herangeboren ist. Wenn wir aber das nicht akzeptieren, weil wir jetzt versuchen, die Interpretation Rashis aufrechtzuerhalten, dann muss man ja erklären, weshalb hier Ur-Kastim erwähnt wird. Und Rabbi Eliyahu Mizrahi versucht, es zu erklären. Aber das ist für Maharal nicht gut genug. Also dann muss Maharal jetzt uns erklären, weshalb Abraham hier sein Geburtsort erwähnt. Und das tut er auch. Die Erklärung von Maharal ist eine ganz schöne. Sagt er, der liebe Gott hat verordnet, Lech lecha, mi arzecha, umi moladetecha, umi beit avicha, geh fort von deinem Land, von deinem Geburtsort, von deinem väterlichen Haus. Abraham zitiert hier diese Stelle. Das ist eine Art Intertextualität. Ich sage eine Art Intertextualität, weil Abraham natürlich nicht von der Tora zitiert, sondern Abraham zitiert von seiner Prophezeiung. Er zitiert, was Gott ihm gesagt hat, das dann später in der Tora offenbart wurde. Aber Abraham hatte das nicht vom Text der Tora, sondern er hatte das von der Prophezeiung, von Gott direkt. Und was nützt hier dieses Zitat? Die Antwort des Marals ist, dass dieses Zitat mir viel nützt. Denn Abraham betont, es ging in Lech Lecha nicht nur darum, dass Abraham umzieht. Das war nicht einfach, er hat eine neue Stelle, sondern umziehen, eine Firma, da gibt es eine Mietwohnung am Anfang, da muss er irgendwas finden für lange Termin. Ja. Nicht das war das Thema, sondern es geht um eine Berufung, damit aus dir mache ich ein großes Volk. Und wie muss aus Abraham ein großes Volk entstehen, wenn sein Sohn noch Single ist? Ups. Wenn der Sohn Single ist, der geht gar nicht. Er muss heiraten. Sagt Abraham, Gott hat mir ja versprochen, dass aus mir ein großes Volk wird. Gott hat mir gesagt, Lech Lech. Nach einer Interpretation, die wir in diesem Rahmen besprochen haben, hat HaKadosh Baruch Hu Abraham noch ausdrücklich gesagt, dass er Nachkommen kriegt. Und deshalb muss er Nachkommen kriegen, sagt Abraham zu seinem Diener, was du jetzt tust, der Weg, auf dem du jetzt gehst, die Aufgabe, die du erfüllen wirst, das ist nichts anderes als die Erfüllung des göttlichen Versprechens. Deshalb wird Gott mit dir genauso da sein, wird dich genauso unterstützen, wie er mich bisher unterstützt hat. Weil das Versprechen noch nicht vollendet ist. Es muss noch weiter verwirklicht werden. Deshalb sagt Abraham, Gott, der mich aus meinem Geburtsort genommen hat, Land genommen hat, und ihn hierher geführt hat, er wird seinen Boten vor dir senden und es wird dir gelungen. Abraham versteht, dass das einfach der nächste Schritt der alten Prophezeiung ist. Und es ist diese große Glaube Abrahams, die hier zu Ausdruck kommt. Ich darf das auch ganz betonen, diese Glaube Abraham. Abraham gilt als Vater aller Gläubigen. Nach dem Midrash war Abraham Abraham lehrte überall den Glauben an den einen einzigen Gott. Woher nimmt der Midrash sowas? Gut, es steht wiederholt in der Tora, dass Abraham Koreh b'shem Hashem war, er machte einen Altar, einen Misbeach und er rief den Namen Gottes aus. Was heißt das, den Namen Gottes ausrufen? Das heißt, man macht halt eine große Party. Man tut die Leute einladen und er ganz öffentlich bringt er ein Opfer zu Gott und dann kann er auch über Gott erzählen. Also damit rasch stützt sich sicher darauf. Aber auch hier sehen wir den großen, tiefen Glauben Abrahams. Er hatte eins dieser Prophezeiung. Genauer gesagt hatte er diese Prophezeiung vor, das sind 25 Jahre vor der Geburt Yitzchak. Yitzchak ist jetzt fast 40. Vor 65 Jahren hat Gott ihm was versprochen. Abraham hat nicht vergessen. Abraham zweifelt nicht daran, auch wenn er 65 Jahre warten muss, für etwas, das zu seinen Lebzeiten geschehen muss. Wartet er 65 Jahre? Trotzdem hat Abraham in Gott Vertrauen. Das ist etwas für unser Leben. Immer wieder suchen wir ein Zeichen, wünschen wir uns. Vielleicht sagen wir das nicht ausdrücklich, aber echt. Würden wir uns nicht alle wünschen, dass der liebe Gott uns mal ein Zeichen gibt, wenn wir beten, dass unser Gebet vor unseren Augen in Erfüllung kommt. Wir haben ja zahlreiche Bedürfnisse. Und übrigens bemühen wir uns sehr mit unserem Glauben. Das wäre doch praktisch und schön, wenn wir auch noch mal direkt ein Zeichen von Gott bekommen würden. Abraham hat erstens 75 Jahre gewartet oder nach Rashi 70 Jahre gewartet, bis er 70 war, vor dem ersten Tag, als Gott zu ihm sprach. Er war 70, als Gott mit ihm zum ersten Mal sprach, nach Rashi. Nach anderen Meinungen war er 75. Ja, das kommt darauf an, wann, das haben wir auch schon mal in einem Shiur gelernt, wann der Bund zwischen den Stücken Brit Ben Abatarim stattgefunden hat. Ob das in der chronologischen Reihenfolge in der Parasha gehört oder ob das eine nicht chronologische Reihenfolge ist und das eigentlich 5 Jahre vor Lech Lecha stattfand. Wir wollen uns nicht darin vertiefen. Aber der Mann war 70 oder 75 vor, das eine ganze Karriere, wo er Monotheismus unterrichtet, erst dann zum ersten, spricht Gott mit ihm zum ersten Mal. Man kann sich ja vorstellen, wie er auf dem Dorfplatz, der große Stadt von Ur-Kasdim, auf dem Marktplatz von Ur-Kasdim, Menschen um sich schart und er sagt, wieso gibt es Götzen? Was meint ihr? Götzen können gar nicht viel. Das ist ja nicht möglich. Götzen existieren gar nicht. Das ist blöd. Das ist nur da, um den totalitären Regime von unserem Herrscher zu stützen. Der glaubt, er sei ein Halbgott. Ja? Und dann fragt jemand dort im Publikum, sagt er, diesen einen Gott, von dem du sprichst, existiert er? Ich sagte, ja. Hast du ihn schon mal gesehen? Sagt er, hat keinen Körper, den kann ich gar nicht sehen. Und hat er mit dir gesprochen? Und Abraham musste sagen, nein, auf diese Stufe bin ich noch nicht. Erst als er 75 Jahre oder wenigstens 70 Jahre war, erst dann sprach Gott mit ihm zum ersten Mal. Und die Erfüllung jener Prophezeiung lässt auf sich warten. 65 Jahre später spricht Abraham mit seinem Diener und sagt ihm, du suche eine Frau für Yitzhak, Gott macht dich erfolgreich. Ist das nicht eine gewaltig große Glaube? Er hat keine Ansprüche gestellt. Ich meine, er hatte schon mehr Recht als wir, um Ansprüche zu stellen, weil Gott mit ihm schon mal gesprochen hatte. Er war ja schon Prophet. Und trotzdem 65 Jahren gar nichts. Und nach 65 Jahren spricht er noch immer mit vollem Vertrauen in Gott. Das wird stattfinden. So versteht Maharal diese Stelle. Ist das nicht praktisch? Ich möchte noch eine zweite Stelle kurz anschauen. Ein bisschen später kommt der Diener Abrahams dort an. Und der Diener Abraham ist in Haran und er spricht ein Gebet. Sagt er, Vayomar. Er sagte, Hashem Elokei Adoni Avraham, der Ewige, Gott Allmächtige meines Herrn Abrahams, Hakre Nale Fanayayom, sorge dafür, dass es stattfindet heute. Vase Chesed im Adoni Avraham, mach einen Wohltat mit meinem Herrn Abraham. Hinea Nochi Nitzav Alena Mai. Ich bin hier beim Brunnen, beim Wasserbrunnen. Uvnot Anshair Yotzot Nishov Mai. Und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Ja, und es wird sein. Asher Omar Elea, der ich sagen werde, Hatina Chadech Veshte, neige deinen Krug, dass ich trinken soll. Wer am Raun, sie wird sagen, Shete, trinke, Vegam Gmalecha Ashke, ich gebe auch deinen Kamelen zu trinken, ich trinke auch deinen Kamelen. Otau Chachtalav Dachalitzcha. Da beweist du, dass sie die passende für deinen Diener Yitzhak ist. Und damit werde ich wissen, Kiasita Chesed im Adoni, dass du mit meinem Herrn einen Wohltat gemacht hast. Und so geschieht es auch. Die Rivka kommt und Vayaro Zaeve die Katadel rennt ihr zu ihr. Vayomer und sagt, Hagmiini na me'at maimi mikadech, lass mir doch etwas trinken von deinem Krug. War Tomer und dann sagte sie, Shete Adoni, du mein Herr, trinke. Vatamaer, Vatoret Kada Aliada. Ja, sie nimmt ihren Krug herab vom Haupt und hat das in den Händen. Vatashke und tränkt ihn. Vatechal Lashkoto. Ja. Und er hat dann sich dann voll getränkt, weil er war gesättigt, war Tome, und dann sagte sie, Gamlig Malecha Ishav. Ich werde auch für deinen Kamelen schöpfen, Adim Kilo Lishtot, bis sie genug getrunken haben. Auf dieser Stelle sagen unsere Weisen, was ist ein Michusch? Was heißt Divination? Ein Michusch ist erst ein richtiger Michusch, wenn er wie diese Formel von Eliezer Eved Avraham ist, was der Diener hier genützt hat, die Art, die er sich ausgedruckt hat, das ist Michusch. Und die Frage ist, was das bedeuten soll, was diese Aussage unserer Weisen bedeuten soll. Auf dem ersten Blick sieht es aus, dass das eine Kritik von Eliezer ist. Und tatsächlich drücken unsere Weisen auch eine Kritik diesbezüglich aus. Was wäre gewesen, wenn das Mädchen, das genau diese Erwartungen erfüllt, zufälligerweise aus anderen Gründen, nicht für Yitzhak nicht passend ist? Das ist die große Frage. Maharal, interessanterweise, kommt hier nicht Chazal zu verteidigen, sondern kommt Eliezer zu verteidigen. Erklärt aber Chazal auch sehr schön. Was sagt Maharal? Was Eliezer getan hat, war eigentlich gar nicht so dumm. Denn eine Frau, was für eine Person, ja, ist würdig? Welche Person ist würdig, Teil der Familie Avrahams auszumachen? Sagt Maharal selbstverständlich, eine Frau, die so wohltätig ist. Heute habe ich einen Shiur gehört, in dem betont wurde, was diese Wohltat oder diese Bereitschaft zur Wohltat, diese Bereitschaft Rivkas zur Wohltat, was sie für uns bedeutet. Es kommt ja immer wieder vor, dass jemand Hilfe braucht. Und vielleicht können wir helfen oder können wir nicht so viel helfen. Jemand braucht Geld, jemand braucht Unterstützung, jemand braucht einen Besuch, jemand braucht Zeit, was es nur sein soll. Und entweder geben wir, was die Person braucht, oder können wir nicht und wir geben etwas weniger. Aber das ist nicht, was Rivka tut. Von ihr wird gefragt, dass sie nur einen Mann tränkt. Sie gebe ein bisschen Wasser einem und ihre Erwiderung ist, ich gebe dir, was du brauchst und gebe noch mehr. Das ist die Größe der Wohltätigkeitsausrichtung von Rivka. Sagt Maharal, deshalb ist sie ja würdig. Es hat passt. Der Nechush, ja, wird ja nicht als Kritik von Eliezer verstanden, von Eliezer, dem Diener Avrams. Sondern die Frage ist, es ist verboten, halachisch verboten, um Nechush zu machen. Es ist verboten, sich solche paranormale Vorstellungen zu machen, dass man so ein Zeichen setzt, man weiß, ist das Zeichen, weiß man jetzt, ob man etwas unternehmen soll oder nicht unternehmen soll. Das ist halachisch verboten. Warum es halachisch verboten ist, da streiten sich natürlich die verschiedenen Denker unserer Tradition. Maimonides sagt bekanntlich, die Tora wollte nicht, dass wir an solchen blöden Dingen glauben. Und deshalb hat sie es verboten. Dagegenüber gibt es die Mystiker, die glauben, dass das gar nicht so blöd ist. Und trotzdem verboten. Okay, da hat man Diskussionen, was genau gemeint ist. Aber, ja, sagt Maharal, damit ein Michusch sein soll, dann muss es genau es muss einen Merkmal von Nechush, von Eliezer Eved Avraham haben. Und ein Merkmal muss fehlen. Und das ist, was unsere Weisen meinen. Was muss es geben und was muss fehlen? Was es geben muss, ist dieser Aktionspunkt. Wenn dieser Zeichen geschieht, dann Eliezer Eved Avraham ist bereit, sich auf diesem Zeichen zu verlassen, um diese Frau auszuwählen. Das ist unentbehrlich für Michusch. Erst dann wird das als Divination, als verbotene Divination betrachtet, wenn man auch
tatsächlich dann auf Basis der Sache eine Entscheidung, eine echte Entscheidung trifft. Welche Merkmale muss aber fehlen? Anders als beim verbotenen Nichush tut der Diener Abrahams etwas, das bei einem Nichush fehlt. Nämlich, er nützt seine Vernunft. Was er hier sagt, ist nicht unvernünftig. Er verlässt sich ja nicht nur auf ein Zeichen. Es geht hier nicht nur darum, dass Gott ein Zeichen geben soll, sondern der Zeichen, den er auswählt, ist ja auch ein vernünftiger Zeichen. Auch wäre das gar nicht metaphysisch. Auch wäre es eine rein physische Sache. Er hat ein Mädchen gefunden, das so wohltätig ist, dass sie nicht nur das tut, diese Hilfe leistet, die gefragt wird, sondern noch viel mehr. Ja, das ist ja vernünftig, um zu sagen, dass das ein Merkmal einer Yitzhak-würdigen Person ist. Und deshalb sagt Maral, schlussendlich ist das kein verbotener Nichush. Der Diener hat hier gut nachgedacht. Er hat einen guten Vorschlag gemacht. Das ist ein gutes, eine gute Methode, um diese echt würdige Person zu finden. Aber auch noch bat er zu Gott, möge Gott das, dafür sorgen, dass das erfolgreich ist. Es gibt dann so eine Art Nechush, einen erlaubten Nechush, der hier involviert ist. Es ist erlaubt, weil der Diener eben was Vernünftiges vorgeschlagen hat. Gäbe es gar keine Vernunft, gäbe es gar keinen Grund, sich auf seinen Zeichen zu verlassen, dann wäre das eine Frechheit, dass er von Gott so ein Zeichen verlangt. Er verlangt ein Zeichen, der an sich auch eine gewisse Logik hat. Er hat keinen Anspruch für einen Zeichen, gegen den Vernunft geht. Aber für ein Zeichen, der mit der Vernunft geht, dafür hat er Anspruch. Und das ist genau, was er tut. Und so finden wir das, was unsere Weisen hier sagen wollten, so erklärt der Maral, nicht eine Kritik des Dieners Avraham war oder weniger eine Kritik des Dieners und mehr eine Definition von was wir nicht tun sollen, was wir nicht nachahmen sollen oder unter welchen Umständen wir nicht nachahmen dürfen. Das ist, was Maharal im Kommentar unserer Weisen hier sieht. Und damit sehen wir, der Maharal, der schwierige Aussagen unserer Weisen wunderbar auslegt, und der Maharal, der auch in diesem Fall dem Diener Avrams zu Hilfe springt. Ja, zwar nicht um ihn zu tränken, dafür ist was paar tausend Jahre zu spät, aber um zu zeigen, dass er vernünftig gehandelt hat. Mögen wir auch vernünftig handeln. Und auch wenn wir keinen Anspruch haben, um zu verlangen, dass Gott für uns ein Zeichen setzt, können wir im Präzedenzfall von Abraham und von seinem Diener sehen, wie wir mit viel Geduld, viel Vertrauen haben dürfen. Ja, wir dürfen Vertrauen haben, wir müssen Geduld haben. Nicht immer sehen wir zu Lebzeiten, was wir sehen wollen. Trotzdem, wenn Abraham 65 Jahre warten kann, dann können wir auch Geduld haben. Dann können wir auch Vertrauen haben. Es wird schon richtig sein. Und wenn wir dann noch wahrnehmen, der Diener Abrahams hat ja nie eine Prophezeiung gehabt. Der hat auch Vertrauen gehabt. Und er hat aber nicht vergessen, seine Vernunft zu nutzen. Auch wir dürfen unsere Vernunft dabei nutzen. Das Judentum ist nicht gegen die Vernunft. Nicht alles lässt sich mit Vernunft lösen oder interpretieren. Aber gegen die Vernunft ist es nicht. Wir sollen den Vernunft nicht auslassen, das Denken nicht irgendwo bei der Tür, bei der Eingangstür parken, hinterlassen, sondern denken dürfen wir und müssen wir. Ja, Shekoach für die Aufmerksamkeit.